Ich freue mich, dass wir diese Stunde heute Nachmittag miteinander haben dürfen. Wir kommen ja von Ostern her. Und da können wir nur staunen, was Gott getan hat, wie er die Heilsgeschichte im Alten Testament vorbereitet hat, wie sich das im Leben Jesu erfüllt hat und dann, als die Zeit erfüllt war, wie Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz das Opfer gebracht hat. Aber dann ist er nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Wir sagen in unserer Zeitrechnung vor Christus, nach Christus, diese Zäsur der Weltgeschichte, die möchte auch die Zäsur in deinem und meinem Leben werden. Gerade in der Vorbereitung haben wir gebetet, auch für diese Stunde, dass der auferstandene Herr uns als der Lebendige heute Nachmittag auch in seinem Wort begegnet. Wir kommen von Ostern her. Im Kirchenjahr ist das der Sonntag Jubilate. Wir haben Grund, uns zu freuen. Wir haben Grund, dankbar zu sein, weil Jesus lebt, weil, wie wir auch gerade in dem Lied gehört haben, er ist bei uns immer und überall. Nur die Frage jetzt heute Nachmittag, wie sieht deine Lebenswirklichkeit aus? Was hat sich denn in deinem Leben durch Ostern wirklich verändert? Wie sieht es denn aus mit unserem Alltag? Und ich liebe die Bibel, weil in der Bibel immer wieder Geschichten drin stehen, wie sie gerade so bei dir und bei mir auch passieren können. Und ich habe als Thema für diese Stunde mal das Thema rausgesucht, was ist das eigentlich für ein Gott? Was ist das für ein Gott, an den wir glauben? Und der Text, den finden wir im Johannesevangelium im Kapitel 21. Und da treffen wir die Jünger, nachdem die großen Osterereignisse vorbei sind. Also all das, was sie erlebt haben, der Auferstandene, dieses Staunen und so weiter, all das liegt jetzt hinter ihnen. Es ist vorbei. Der Alltag hat die Jünger wieder. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Reise. Wir fahren also nach Israel, wir fahren an den See Genezareth. Jetzt stellt euch mal in eurer Fantasie ein wenig darauf ein. Es ist früh morgens, es ist so vielleicht gegen 4 Uhr. Es liegt so Nebel über dem See, man kann gar nicht richtig alles erkennen. Und da fängt jetzt unser Bericht an, Johannesevangelium, Kapitel 21. Danach offenbarte sich Jesus abermals seinen Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, 4 Uhr morgens, Nebel liegt über dem See, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Typisch Angler, müssen das genau wiegen und zählen. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt, haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich möchte kurz beten. Herr, jetzt offenbar du dich auch heute Nachmittag uns ganz neu als der Lebendige, der bei uns ist, der uns führt und leitet. Amen. Was für eine Geschichte. Was ist durch Ostern anders geworden? Der Alltag hat die Jünger wieder. Sie sind wieder in ihrem Trott. Sie gehen fischen. Ja, warum? Da kommen wir gleich noch drauf. Und dann arbeiten sie die ganze Nacht. Und dann ist es gerade so, wie wir das auch immer wieder erleben müssen. Dann ist nichts gewesen. Dann ist nichts geworden. Das kennt ihr in der Familie, das kennen wir in der Gemeindearbeit, das kennen wir am Arbeitsplatz, das kennen wir vom Computer. Man hat gerade was erarbeitet und bums, eine falsche Taste gedrückt, alles weg. Ein neues Programm aufgesetzt in der Gemeinde, da gibt es Streit, wird alles nichts. In der Familie, man hat sich versöhnt, einen neuen Anfang gewagt und dann ist man wieder im alten Trott. Und gerade so ging es den Jüngern. Und in dieser Nacht fingen sie nichts, sondern wird man gereizt. Und dann gibt ein Wort das andere und dann ist schlechte Stimmung und dann sind die Hände kalt und man ist nass und klamm und man stellt sich alle möglichen Fragen und jeder ist mit seinen Gedanken allein. Und dann stellt sich doch die Frage, was ist eigentlich durch Ostern anders geworden? Und dann lesen wir, ich liebe die Bibel. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Und das ist für dich heute Nachmittag das Evangelium. Das ist eigentlich schon genug. Was ist durch Ostern anders geworden? Jesus steht am Ufer deines Lebens. Er sieht dich in deinen Kämpfen, er sieht dich in deinen Fragen, er sieht dich in deinen Anfechtungen und er sucht dich. Er sucht die Gemeinschaft mit dir. Und Jesus war an dem Morgen da für seine Jünger, was ist das für ein Gott? Ich möchte 4 Antworten auf diese Frage versuchen zu geben. Was ist das für ein Gott? Die erste Antwort, er ist der Gott der zweiten Chance. Das ist ja interessant mit den Jüngern, die haben es ja alle nicht so hinbekommen, vor allem Petrus, der Jesus verleugnet hatte und sie sollten ja auch Menschenfischer sein und nun gehen sie zurück und fischen da wiederum und trotzdem begegnet ihnen Jesus. Er ist der Gott der zweiten Chance. Man kann eigentlich die Bibel mal durchblättern und mal gucken, wie waren denn all die Biografien der Männer und Frauen in der Bibel. Da war Abraham, der gesagt hat, das ist meine Schwester. Da war David, der dieses Verhältnis hatte mit Bathseba. Da war Petrus, der verleugnet hat. Lauter schwache, gebrochene Menschen. Jona, der weglief. Elia, der in die Depression verfiel. Man könnte fast sagen, als theologisches, gewagtes Argument, um von Gott zu geliebt zu sein, müssen wir eigentlich Versager sein. Jedenfalls, und das ist ja biblisch, Gott sucht verlorene und gebrochene Menschen. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Wer ist dieser Gott? Er ist der Gott der zweiten Chance. Und an diesem Morgen war er da für Simon Petrus. Er wartet am Ufer. Was für eine Geschichte. Und dann bereitet Jesus Frühstück vor, dort am Strand für seine Jünger. Und ich nehme an, dass das für Petrus so eine Art Déjà-vu war. Also ich wollte eigentlich nie Theologie studieren. Als ich das meiner Mutter erzählte, dass ich das vorhatte, da meinte sie, da macht man keine Witze mit. Das konnte sie sich also gar nicht vorstellen. Und das war auch mühsam, aber ein bisschen was lernt man ja dann auch. Und man lernt so ein bisschen mit den alten Sprachen, war ich immer auf Kriegsfuß Griechisch im Neuen Testament und Hebräisch im Alten Testament. Aber es hilft dann hier und da. Und ein Wort ist hier erwähnt, was nur 2-mal in der Bibel vorkommt. Jesus bereitete Frühstück vor und zwar hatte er ein Kohlenfeuer. Und da briet er den Fisch und machte das Frühstück. Und dann sollen die Jünger herzutreten. Wisst ihr, wo die andere Stelle ist, wo das Kohlenfeuer vorkommt? Bei Petrus im Hof. Ob Petrus da wohl ein Déjà-vu hatte? Ob Petrus da wohl gedacht hat, Mensch, da war ich doch schon mal. Ab Petrus vielleicht die Erinnerung gekommen ist. Nachher gibt es ja noch das Gespräch. Ihr kennt ja dieses Kapitel 21 im Johannesevangelium. Hast du mich lieb, hast du mich lieb, hast du mich lieb? Am Kohlenfeuer hatte er Jesus verleugnet. Und nun lädt Jesus ihn ein, komm, tritt herzu. Petrus hat lauter Déjà-vus. Das war ja schon mal so ein Fischfang. Ganz am Anfang, Lukas-Evangelium, Kapitel 5, wo die Jünger auch, wo Petrus dabei war und einen grandiosen Fischfang erleben durfte. Und dann kam die Berufung, du sollst Menschenfischer sein. Und nun ging er zurück in seine alte Beschäftigung. Was ist das für ein Gott? Unser Gott ist ein Gott, der Verlorene sucht, der uns nachgeht, der uns zurechtbringen möchte, der Gott der zweiten Chance. Und wisst ihr, vielleicht geht es euch ja so wie mir. Bei mir wird eine zweite Chance gar nicht reichen. Da wäre ich schon längst weg vom Fenster. Der Gott der 20. Chance, vielleicht der 200. Chance. Jesus ist der Gott, der uns nachgeht, weil er uns liebt. Ich liebe die Geschichten im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wo der Groschen verloren gegangen ist, wo das Schaf verloren gegangen ist. Und dann heißt es, die Frau sucht den Groschen, bis dass sie ihn findet. Das Schaf wird gesucht, bis dass der Hirte es findet. Er sucht dich und mich. Und hier sucht der Petrus, der Gott der zweiten Chance. Was ist das für ein Gott? Und jetzt möchte ich eine zweite Antwort auf diese Frage geben. Was ist das für ein Gott? Er ist der Gott, der sich uns offenbart. Das ist ja ganz erstaunlich in dieser Situation dort im See Genezareth früh am Morgen um 4 Uhr mit dem Nebel über dem Wasser und so weiter. Da steht irgendjemand so schemenhaft am Ufer, die Jünger erkennen gar nicht, wer das ist. Und dann erleben sie dieses Wunder mit dem Fischfang und sie können das Netz nicht ziehen wegen der Menge der Fische und auf einmal fällt bei Johannes der Groschen. Der da am Ufer steht, das ist nicht irgendjemand, das ist der Herr. Ihr Lieben, unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Wenn wir in Nöten sind, in Schwermut, wenn wir denken, in unserem Leben wird sich ja nie etwas ändern, dann ist Gott immer noch der, der durchbrechen kann, der sich offenbaren kann. In einer meiner ersten Gemeinden hatte ich eine Frau im Hospiz zu besuchen und die Geschwister, ich war ganz neu in der Gemeinde, haben mir dann gesagt, also grüß ganz schön von Schwester Gerda und von Bruder Friedhelm und was weiß ich, welche Namen alle. Und dann bin ich da ganz treu hingegangen und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Manfred Müller, ich bin der neue Pastor. Da habe ich gesagt, ich soll auch ganz liebe Grüße sagen von Schwester Gerda und Bruder Friedhelm. Und so ein bisschen verlegen wurde ich dann und dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen ein Bibelwort vorlesen? Und dann habe ich die Worte gelesen vom Psalm 23. Und dann habe ich gelesen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Und auf einmal merkte ich, wie im Gesicht etwas aufleuchtete. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Wenn Demenz uns den Verstand nimmt, wenn Schwermut uns gar nicht mehr klar denken lässt, ist Gott immer noch Gott, der durchdringt. Und an dem Tag hat Jesus sich durch dieses Wunder seinen Jüngern offenbart. Und auf einmal merkt Johannes, Mensch, der da am Ufer steht, das ist doch der Lazarus herausgerufen hat, der den Blinden die Augen aufgetan hat. Es ist der Herr. Ihr Lieben, wir können beten für unser Land, für unsere Kreise, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Nachbarn, Herr. Offenbar dich doch den Menschen um uns her. Und wenn wir morgens die Bibel aufschlagen, ich hoffe, ihr tut das jeden Morgen, anders können wir gar nicht leben als Christen, dass wir sagen, Herr, ich brauche ein neues Wort von dir, offenbar dich mir. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Was ist das für ein Gott? Er ist der Gott der zweiten Chance. Er ist der Gott, der sich offenbart. Und eine dritte Antwort möchte ich geben auf diese Frage, was ist das für ein Gott? Er ist der Gott, der uns liebt und der unsere Liebe verlangt. Jetzt geht's, das haben wir nicht gelesen, aber ihr kennt ja den Abschnitt, jetzt geht's in dieses Gespräch von Petrus und Jesus. Das ist ja eigentlich etwas, was wir gar nicht so gerne tun würden. Wir sind ja alle höflich und wissen uns zu benehmen. Wenn irgendjemand leidet, dass man dann so direkt reinspringt und dann auch noch den Finger in die Wunde legt. So nach dem Motto, kein Wunder, dass du solche Probleme hast bei den Mengen Alkohol, die du trinkst. Oder das machen wir ja nicht. Wir legen ja nicht einfach so den Finger in die Wunde. Aber Jesus macht das nicht, um den Mann zu quälen, sondern um Petrus zurechtzubringen. Und jetzt geht da dieses Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus. Und das ist nochmal so eine Stelle, wo es ein bisschen hilfreich ist, wenn man sich mit Wörterbuch und so weiter durchs Griechische quälen kann. Denn das ist interessant. Die reden so ein bisschen aneinander vorbei. Also ich mache das mal in meinen Worten nach. Jesus fragt Petrus, Petrus, liebst du mich mit all deiner Kraft, mit allem, was du bist, mehr als alles andere in die Welt? Und Petrus sagt, so ein richtiger Deutscher, so ein bisschen nüchtern, sagt, klar, Jesus, ich finde dich gut. Jesus sagt, nein, nein, das war nicht das, was ich meinte. Petrus, was ich meinte ist, liebst du mich mit ganzem Herzen? Klar, Jesus, du bist ein Kumpel, echt stark. Und dann dreht Jesus die Frage um und gebraucht das Wort, es gibt ja im Griechischen vier Worte für Liebe und Jesus fragt nach diesem Agape-Liebe, nach dieser hingebenden Liebe und Petrus antwortet mit dieser Phileo-Liebe, mit dieser Freundschaftsliebe. Und jetzt dreht Jesus das um und fragt Petrus, bin ich dein Kumpel, magst du mich? Und dann fängt Petrus an zu weinen, ach ja, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb haben möchte, nicht mal das kann ich. Und so geht es uns doch auch. Wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihn lieb haben, aber das überfordert uns. Und mich bewegt das, dass Jesus diesem Petrus nachgeht, dass er dieses Gespräch sucht und ihn trotz dieser mangelhaften Antworten einsetzt, wieder als Hirte, dass er seine Gemeinde weiden soll. Aber es liegt auch ein großer Ernst über diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Es reicht nicht, dass wir alles für wahr halten, was in der Bibel steht. Das ist schon mal gut. Nein, Gott möchte diese Liebe. Und ihr Lieben, lasst uns da für einen Moment in uns schlagen. Gab es nicht eine Stunde in unserem Leben, wo wir die Entscheidung getroffen haben oder vielleicht auch danach, wo wir gemerkt haben, dass wir in dieser Nachfolge standen, mit diesem brennenden Herzen, in dieser Liebe? Und wie sieht es heute aus, bei mir oder bei dir? Haben wir diese erste Liebe noch oder haben wir sie verloren? Was ist das für ein Gott? Er ist der Gott, der uns liebt, aber der auch unsere Liebe erwartet. Und eine letzte Antwort möchte ich auf die Frage geben, was ist das für ein Gott? Er ist der Gott, der Leben verändert. Es gibt da noch ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Wahrlich, ich sage dir, Vers 18, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir nach. Unser Gott ist ein Gott, der Leben verändert. Petrus, der Fischer, bekommt seine Berufung als Petrus, der Hirte. Petrus, der vor der Magd bei diesem Kohlefeuer in die Knie gegangen ist und Jesus vehement verleugnet hat, wird zu Petrus, dem Bekenner, den wir in der Apostelgeschichte kaum wiedererkennen können. Gott verändert Leben. Aber Gott verändert nicht nur unser Leben, er verändert auch das Ziel unseres Lebens. Wir haben alle möglichen Dinge vor und träumen von welcher Zukunft auch immer. Und hier sagt Jesus dem Petrus, du wirst den Märtyrertod sterben. Aber dann schreibt Petrus in seinen Briefen von der Hoffnung, die wir haben durch Jesus Christus, die Hoffnung der Auferstehung auf ein ewiges Leben. Das heißt, unser Glaube an diesen Jesus verändert nicht nur unser Leben, es verändert nicht nur die Richtung unseres Lebens, sondern es verändert das Ziel unseres Lebens. Wenn wir in dieser Nachfolge stehen, dann lernen wir zu verstehen, dass das hier und jetzt nicht alles ist. Und darum gibt es ja auch die Märtyrer. Nur darum, weil sie wissen, das Beste kommt noch, sind sie bereit, das hier und jetzt loszulassen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von dem amerikanischen Missionar. Das ist so eine dieser Geschichten, wo man nicht genau weiß, war das wirklich so, aber es ist eine gute Illustration. Der amerikanische Missionar, der 40 Jahre in Afrika dem Herrn treu gedient hat. Und dann war die Dienstzeit zu Ende, bei mir und meiner Frau waren es nur 6 Jahre. Und dann fuhr er mit dem Schiff zurück nach Amerika und dann kam er in den Hafen und er saß so in seiner kleinen Kabine und hat gebetet, ach Herr, 40 Jahre habe ich dir gedient in Afrika, 40 Jahre. Jetzt bin ich gespannt, was du mir daheim für einen Empfang vorbereitet hast. Und dann guckt er so und dann sieht er am Kai, da stehen Leute mit Luftballons und Girlanden und das ist eine Blaskapelle und der Missionar ist ganz begeistert. Und dann gehen alle von Bord und dann merkt er, dass da auf dem Schiff ein ganz berühmter Gast war und der ganze Empfang und das ganze Brimborium, das war für den. Und auf unseren Missionar wartet niemand. Und dann geht er in irgendeine schäbige Hotelabsteige, kniet vor dem Bett und sagt, Herr, 40 Jahre habe ich dir gedient. Und das ist der Empfang, den du mir bereitet hast, wo ich nach Hause komme. Und dann ist es ihm, als ob Gott im Traum zu ihm spricht und ihm sagt, aber mein Freund, du bist doch noch nicht zu Hause. Und ich finde das so tröstlich. Gott ändert das Ziel unseres Lebens. Auf uns wartet eine Heimat. Und Jesus bereitet die Wohnung vor seit 2000 Jahren. Mensch, das muss klasse sein. Die Möbel, die Innenarchitektur, die Ausstattung, die Landschaft. Meine Güte, für dich, für mich, für uns. Das Beste kommt noch. Was ist das für ein Gott? Er ist der Gott der zweiten Chance. Und vielleicht brauchst du das heute Nachmittag, dass du Jesus sagst, Herr, ich habe es nochmal verbockt. Bitte nimm mich wieder an. Bitte bring mich zurecht. Er ist der Gott, der sich offenbart. Und vielleicht sind einige unter uns hier heute Nachmittag, die das brauchen, dass Gott wieder neu in ihr Leben spricht. Er ist der Gott, der uns liebt und der unsere Liebe erwartet. Das ist sicherlich was, was ich brauche. Die Lieblosigkeit, die erste Liebe, die ich verlassen habe. Ach Herr, bring das doch zurück. Und er ist der Gott, der Leben verändert. Vielleicht brauchst du das, dass Gott dein Leben verändert. Was ist das für ein Gott? Das ist unser Gott. Und sein Name ist Jesus. Amen.